Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite hier und auch online. Falls wir uns noch nicht begegnet sind, ich bin Tatjana Häuser und ich leite hier im Evangeliumshaus den Kindergottesdienst, das Team BAM und das Teensprogramm Connect. Über das Programm Connect werdet ihr nächsten Monat noch was Näheres erfahren, wenn wir dann die diesjährigen Kinder aussegnen, die BAM verlassen, die Connect verlassen und dann zur Jugend rüberwechseln. Mein Anliegen ist es, dass die nächste Generation, die jetzt heranwachsen und sich in ihrem Leben positionieren, dass sie Gott erkennen und mit ihm leben. Und das ist nicht nur Sache der leiblichen Eltern, so viel Einfluss die auch haben, es ist auch Sache der ganzen Gemeinde, dass wir geistliche Eltern sind. Denn spätestens mit der Pubertät weiß man, die Eltern haben nichts mehr zu sagen und man orientiert sich anders. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn du jetzt sagst, ich habe gar kein Kind, dass du sagst, ich habe schon Kinder, sind nur nicht aus mir raus, sondern sie sind in mein Leben von außen reingetreten und sind trotzdem in meinem Herzen und du bist geistlich Mutter und Vater. Und diese Orientierungsfindung ist schwierig heutzutage. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr guckt, was in den Nachrichten los ist, was in den Medien los ist. Ich finde es manchmal sehr gruselig und die Orientierungslosigkeit ist groß. Und man fragt sich, wie sollen Kinder da ihren Weg finden und ihren Weg mit Jesus gehen lernen. Das Beruhigende ist, es gab auch früher schon Zeiten und auch da hat Gott sich als treu erwiesen. Und wir gehen heute in eine Zeit, ich nehme uns mit ins Alte Testament, in die Zeit der Richter. Das ist 900 Jahre bevor Jesus auf die Welt kam. Und da heißt es in der Bibel in einem Satz, jeder tat, was er für richtig hielt. Das passt, glaube ich, auch in unsere heutige Zeit. Es gab noch keinen König, der Recht gesprochen hat, sondern es gab einen Richter, der nach Gottes Gesetzen Recht gesprochen hat. Auch das war immer schwierig. Es gab keinen Tempel in dem Sinn, sondern es gab die Bundeslade, die in dem Zelt war. Und da war dann Gottesdienst. Es gab einen Priester, der hieß Eli. Der war alt und halb erblindet. Und die Gottlosigkeit zog sich also bis in den Dienst an der Bundeslade, denn die Söhne Hophni und Pinhas, die dienten, aber die haben die Gesetze nicht eingehalten, haben sich das beste Fleisch genommen und haben gesagt, vergisst eure Gesetze und wir wollen das jetzt hier so haben. Sodass es dann so schlimm wurde, dass Gott einen Mann Gottes zu Eli geschickt hat und ihm gesagt hat, du wirst dafür gerichtet werden, dass du hier nicht deinen Söhnen Einhalt gebietest. Also fürchterliche Zustände, sogar im Haus Gottes. Aber es gibt auch da, wo die große Dunkelheit ist, eben auch Licht. Und es gibt eine Familie, von der berichtet wird, Elkana und Hannah, die sich sehnlichst ein Kind gewünscht haben. Hannah war kinderlos und hat sich bei Gott ausgeheult in der Bundeslade. Und Eli hat das gehört, dachte dann, die ist betrunken, war sie aber nicht. Und spricht ihr dann zu, du wirst ein Kind bekommen. Gott hat dein Gebet erhört, du wirst einen Sohn bekommen. Und Hannah sagt dann, wenn das so ist, gebe ich ihn Gott zurück. Sie ging nach Hause, ein Jahr später kam sie wieder, sie hatte einen Sohn bekommen. Der Sohn heißt Samuel. Das heißt, von Gott erbeten oder Gott ist erhaben. Und Hannah hat versprochen, Samuel zurückzugeben an Gott. Und als er abgestillt war, das war in der Kultur damals so mit 3, 4, hat sie ihren Sohn Samuel zu Eli gebracht in den Tempel und hat ihn da jährlich besucht. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Gedanken, in so eine gruselige Zeit, Gottlosigkeit, sogar im Tempel, zu sagen, ich gebe mein Kind in den Tempel, er soll da aufwachsen und Gott dienen. Ich hätte ehrlich gesagt Bauchschmerzen und habe eine Hochachtung vor Hannas Gottvertrauen, die das sich getraut hat und Gott so viel vertraut hat, dass sie wusste, wenn mir Gott einen Sohn schenkt, kann er auch geistlich für ihn sorgen. Und wenn wir heute Angst haben um unsere Kinder, so war das damals vielleicht auch so. Aber wir sehen, dass Gott treu war, denn es heißt in 1. Samuel 2, Samuel wuchs zu einem jungen Mann heran, der Gott und den Menschen gefiel. Und die Begebenheit, die wir uns jetzt anschauen in 1. Samuel 3, startet mit einer Zusammenfassung. Der junge Samuel, war ungefähr so 12 oder ein bisschen älter, diente dem Herrn, indem er dem Priester Eli half. Damals waren Botschaften vom Herrn selten und Visionen kamen nicht häufig vor. Eines Nachts hatte sich der inzwischen fast blinde Eli gerade an seinem Platz schlafen gelegt. interessanterweise nicht beim Heiligtum. Und Samuel schlief im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Die Lampe Gottes, die im Heiligtum über Nacht brennt, war noch nicht erloschen. Kleiner Hinweis, die Lampe Gottes ist physisch eine Lampe da im Heiligtum gewesen, aber es ist auch oft ein Symbol für Hoffnung. Und Samuel ist definitiv eine Hoffnung damals gewesen. Das ist also auch symbolisch zu verstehen. Plötzlich rief der Herr Samuel. Hier bin ich, antwortet Samuel, und er sprang auf und lief zu Eli. Hier bin ich, du hast mich gerufen? Ich habe dich nicht gerufen, antwortet Eli, leg dich wieder hin. Und Samuel ging hin und legte sich wieder nieder. Da rief der Herr noch einmal, Samuel. Wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagt er, du hast mich gerufen. Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, sagte Eli, leg dich wieder hin. Eltern von Babys wissen, wie kräftezehrend es ist, nachts aufzustehen, um irgendwas zu erledigen. Aber Samuel zeigt hier, dass er sehr selbstdiszipliniert und pflichtbewusst ist. Und wir sehen auch, Eli sagt, mein Sohn, also da ist eine Beziehung gewachsen. Das ist für später wichtig. Aber wir sehen hier, Samuel tut, was er denkt, dass er geheißen ist. Jetzt fragen wir uns, warum rennt er denn zum Eli hin? Was ist denn hier los? Und der nächste Vers erklärt uns, warum. Samuel erkannte den Herrn noch nicht, denn er hatte noch nie eine Botschaft vom Herrn erhalten und seine Stimme noch nie gehört. Samuel, der Zeit seines Lebens im Tempel gedient hat, der mit Eli zusammen war, kannte Gottes Stimme nicht. Er hat ihm gedient, aber kannte ihn scheinbar nicht persönlich, kannte sein Reden nicht. Und das ist schon eine Sache, die wir mitnehmen können. Nur weil wir in die Gemeinde gehen, heißt das nicht, dass wir Gott hören, dass wir Gottes Stimme kennen oder erkennen, wenn er mit uns spricht. Wir wissen vielleicht viel, aber das muss nicht unbedingt heißen, dass das eine Auswirkung hat auf unseren Alltag. Und wie viel mehr bei den Kindern. Die können dir da alle Bibelgeschichten erzählen, aber es muss nicht unbedingt heißen, dass sie verstehen, was das in ihrem Alltag ist und dass sie Gottes Stimme hören, wenn er in ihrem Leben spricht. Oder dass sie erkennen, was er ihnen sagen möchte. Also Bibel wissen, Bibelgeschichten und Gebote kennen und das im Alltag wiederentdecken, sind zwei verschiedene Dinge. Das sehen wir bei Samuel und das sehen wir auch in unseren eigenen Kindern. Wie geht's weiter? Deshalb rief der Herr ihn ein drittes Mal und wieder sprang Samuel auf und lief zu Eli. Hier bin ich, sagt er, du hast mich gerufen. Da merkt Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Hat ein bisschen gedauert, aber Eli kannte Gottes Stimme und jetzt lehrt er Samuel, damit umzugehen. Er sagt zu Samuel, geh und leg dich wieder hin und wenn du wieder gerufen wirst, dann antworte. Sprich, Herr, dein Diener hört. Also legte sich Samuel wieder an seinen Platz. Und der Herr trat zu ihm und rief wie zuvor, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, sprich, dein Diener hört. Ich weiß nicht, ob euch der kleine Unterschied aufgefallen ist. Samuel ist gehorsam, tut, was Eli ihm sagt, aber er nennt ihn nicht Herr. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob die Beziehung nicht da war, ob er es vergessen hat, was ich fast nicht glaube. Aber er sagt, ich bin dein Diener. Ich höre dir zu, diese hörende Haltung ist wichtig und er fordert Gott auf, zu sprechen. Was Gott dann zu Samuel sagt, wird uns gleich Pastor Carsten Buck erzählen. Er erzählt dann so die Seite des Vaters. Ich bin hier mehr so für die geistlichen Eltern zuständig, nicht für die leiblichen. Wir haben jetzt gesehen, wir können nur weitergeben, was wir selber haben. Eli kannte die Stimme Gottes und hat das weitergegeben. Wenn wir nicht gelernt haben, Gottes Stimme zu hören, Bibel zu lesen und für uns selber was rauszunehmen, was jetzt anzuwenden ist, wie wollen wir es den Kindern weitergeben? Und die Kinder müssen es gelehrt werden, Gottes Reden zu hören und zu verstehen und zu tun. Das ist auch kein Automatismus. Und es muss auch jede Generation wieder neu lernen. Auch das ist kein Automatismus. Die Kinder, die wir hier haben, sind nicht automatisch Christen, nur weil sie hier erscheinen jeden Sonntag. Wir haben die Aufgabe, ihnen Jesus nahe zu bringen. Und der Einfluss der Eltern ist viel größer als der der Sonntagsschule. Aber wenn das Hand in Hand geht und wir zusammenarbeiten, dann kann da viel mehr draus wachsen, weil die Kinder merken, oh, es ist nicht das, was Mama und Papa sagen, das sind ganz viele, die das glauben. Und vielleicht hat jemand anders, der eben nicht Mama oder Papa ist, eine Erklärung, die die Kinder anders verstehen oder nochmal anders aufnehmen können, als man selber als Elternteil. Was braucht das denn von uns, wenn wir geistliche Eltern sind? Ja, das Erste ist, dass wir selber Vorbilder sind. Dass wir so leben, dass wir sagen, er ist Gott, ich bin sein Diener. Und nicht, ich bin Gott und er ist mein Diener. Gott dient uns ständig. Er sorgt für uns, er hilft uns, er trägt uns. Aber nicht, weil wir uns hinstellen und sagen, so, du bist jetzt mal besser gut zu mir und ich habe das jetzt verdient. Er tut es aus Liebe. Und wenn wir in der Bibel gucken, gerade im Neuen Testament, wir hatten gerade den Hebräerbrief, die Opferbereitschaft, mit der zum Beispiel die Apostel ihr Leben leben und mit der Vorbildlichkeit, mit der sie Jesus nachfolgen und den Menschen das Evangelium bringen, zeigt, dass es im Leben eben mehr darum geht, als dass alles easy ist und dass es uns gut geht. Aber das ist oberflächlich leicht gesagt, das braucht aber eine Tiefe. Aber wenn wir das vorleben, dass wir erleben, Jesus dient mir auf eine ganz tiefe Art und Weise, dass es mir egal ist, ob es mir jetzt gerade richtig gut geht oder ob ich gerade durch eine Krise gehe, und das ist der zweite Punkt, und trotzdem festhalte, dann hilft das den Kindern zu sehen, wie man lebt mit Gott. Eine andere Sache ist auch noch wichtig, nämlich eine hörende Haltung den Kindern gegenüber. Die Kinder erzählen uns, was sie erleben. Und schnell sagt man auch, es ist ja nur Kinderkram und ja, was haben die denn schon für Sorgen? Meine Sorgen sind viel größer, aber das ist das, wo die Kinder stehen. Und wenn wir uns fragen, was könnte Gott sie lehren wollen, dann kommen wir an den Punkt, dass wir überlegen, okay, wofür können wir denn beten mit den Kindern? Was möchte Gott, dass sie lernen durch die Situation? Er fordert sie heraus, genauso wie er uns herausfordert, aber auf einem anderen Level. Was möchte er ihnen vermitteln? Und dann können wir mit den Kindern dafür beten und sie erleben, dass Gott diese Gebete erhört und sie erleben, wie Gott in ihrem Leben praktisch spricht. Ich habe das bei unseren eigenen Kindern erlebt. In zwei Fällen war es richtig schwierig in der Klasse. Die Kinder hatten entweder richtig fiese Klassenkameraden, die ganz gemein waren zu unseren Kindern, oder einfach ja, im Umgang schwierig. Und wir haben angefangen zu beten dafür. Und es wurde schlimmer. Und dann haben wir gebetet, was ist da los? Und wir haben festgestellt, vielleicht weiß dieses Kind nicht, wie man Freunde findet. Vielleicht ist es gemein, weil es gar nicht weiß, wie es freundlich ist. Und so haben wir dafür gebetet, dass dieses Kind lernt, Freunde zu finden und dass es Freunde findet. Und interessanterweise sagte irgendwann an unser Kind, ich glaube, ich will mit dem befreundet sein. Und so hat es sich trotz dieses widrigen Verhaltens angefreundet mit dem Kind und war freundlich und war entspannt, auch wenn es mal blöd behandelt wurde. Und die sind jetzt befreundet. Das Verhalten des Kindes hat sich verändert. Und unser Kind hat gelernt, manchmal sind Herausforderungen Chancen, mit Gott etwas zu erleben. Und deswegen möchte ich euch da ermutigen, wenn ihr Herausforderungen seht im Leben eurer Kinder oder der Kinder um euch herum, fragt mal Gott, was ist da gerade los? Was möchtest du, dass dieses Kind lernt? Die Möglichkeit, geistliche Eltern zu sein, hat man bei uns zum Beispiel im Rahmen von BAM. Und wir hatten dieses Jahr den Schwerpunkt Jesus und die Einladung, komm, folge mir nach. Und wir hatten dann eine Zeit, wo Geschwister hier aus der Gemeinde, alt und jung, Mann und Frau, kamen und erzählt haben, wie sie Jesus kennengelernt haben. Wie Jesus in ihrem Leben wirkt. Wie er in ihr Leben spricht. Sodass das, was sie aus der Bibel gelernt haben über Jesus, plötzlich aktuell wurde im Heute. Die Kinder haben gelernt, okay, wie redet Gott? Und das war total schön zu sehen, weil die Kinder erzählt haben, wie sie Jesus erleben und die Erwachsenen erzählt haben, wie sie es erleben und man hat so die Brücke erlebt miteinander. So, ach so ist das bei dir, interessant, bei mir ist das so. Und wir hatten so tiefe geistliche Gespräche. Und das ist die erste Brücke, die man baut, die Brücke zwischen damals und heute. Dann im Teensalter kommt eine zweite Brücke dazu, die man baut. Ihr könnt mal die Folie weiterschalten. Genau, also Zeit der Bibel auf heute ist das, was wir bei den Kids haben. Dann ab Teens kommt kindlicher Glaube zu erwachsener Glaube. Denn irgendwann kommt es an den Punkt, dass man sich fragt, okay, ich habe jetzt ganz viel gehört, aber das, was ich erlebe ab der Pubertät ist, du sagst, Gott ist gut, aber ich sehe so viel Leid in meinem Leben. Du erlebst plötzlich, dass Gott nicht nur gnädig ist, sondern auch gerecht und dass da eine Spannung ist. Du weißt, Jesus ist das Lamm, aber du entdeckst plötzlich, Jesus ist auch der Löwe. Und da du alles hinterfragst, wenn du in der Pubertät bist, inklusive deinen Glauben und den Glauben deiner Eltern, der ja plötzlich dann realistischerweise nicht deiner ist, sondern erstmal deiner werden muss, fragst du dich, okay, wer ist dieser Gott? Und da ist es eine Herausforderung, von diesen einfachen Glaubenssätzen zu dieser Spannung zu kommen, die wir kennen, aber gelernt haben zu akzeptieren. Gott kann man nicht in eine Box packen und sagen, so ist er, weil er immer auch der ganz andere ist. Und die Jugendlichen, wenn wir dann in der Jugendzeit sind, brauchen Leute, die zuhören und die das aushalten, dass die Jugendlichen Fragen haben und dass sie Zweifel haben. Und die müssen die sagen dürfen und müssen sagen dürfen, ich verstehe das nicht. Wie glaubst du das? Und in dem, was ich vorhin schon sagte, indem sie uns erleben, wie wir unsere Krisen durchstehen und wie wir diese Zweifel überwunden haben oder das aushalten, dass wir Gott mal nicht verstehen und trotzdem sagen, und er ist ja trotzdem gut und er ist trotzdem da. Und ich weiß, dass er dies tut, weil er möchte, dass ich wachse und dass alles mir zum Besten dienen wird. Auch wenn ich es gerade nicht sehe, auch wenn ich es nicht spüre. Aber ich weiß, es ist die Wahrheit. Das hilft ihnen, durch ihre eigene Phase durchzugehen und ihren Glauben wachsen zu sehen. Und dieser Satz, das musst du halt einfach glauben, es ist wahr, hilft dann nicht. Dann suchen die sich jemand anderen, weil das ist ja genau das, was sie nicht können. Und wenn dir das Bild mit der Brücke gefällt, dann wollte ich mal gerade so nochmal einen Einwurf geben, den du mitnehmen kannst. Wenn diese Brücke fehlt, wird es richtig kompliziert. Ihr kennt die Rahmedetalbrücke, die jetzt letztens gesprengt wurde. Ihr wisst von dem Verkehrschaos, das da seit 1,5 Jahren herrscht, weil die Brücke, die Rahmedetalbrücke, marode ist. Übertrag das mal ins Geistliche. Wenn diese Brücke nicht gebaut wird und die Kinder sich mit dem Glauben auseinandersetzen, wird es kompliziert. Und deswegen ist es entscheidend, dass wir ihnen helfen, eine solide Brücke zu bauen und dass diese Brücke eben nicht porös wird. Wir sind also eingeladen, das zu leben, was wir erkannt haben. Wenn Gott einen schwachen Priester gebrauchen kann, kann er auch uns gebrauchen. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind und unser Glaube lebendig ist, dann ist es ja noch mal ein Stück einfacher. Wir müssen nicht perfekt sein, um was weitergeben zu können, aber wir sollen unterwegs sein und dürfen da auch lernen. Und alle sehnen sich nach diesen tiefen Beziehungen, nach Leuten, die einem helfen, die Beistand geben, die Begleitung geben. Aber es ist besonders wichtig für die heranwachsende Generation. Ich glaube, das ist klar geworden. Und jetzt denkst du vielleicht, oh Mann, das ist so eine Aktion, die ich jetzt da starten muss. Da muss ich jetzt irgendwie ein Programm machen oder ein Projekt. Nee, musst du nicht. Es gibt ganz naheliegende Personen. Es gibt Kinder hier oder Jugendliche. Es gibt vielleicht in deinem Haus Leute. Es gibt, wenn du Kinder hast, Freunde. Ich unterhalte mich seit einiger Zeit morgens immer mit dem Jungen, mit dem unser Sohn zur Schule geht. Wir sprechen meistens über Fußball. Ich habe noch nie so viel über Fußball gesprochen, aber dem macht das Spaß. Der freut sich, dass ihm jemand zuhört, wie sein Training war. Und so wächst einfach eine Beziehung, eine Vertrautheit miteinander. Man kann dann auch mal über andere Dinge reden. Manchmal merkt man, ach, das passt nicht, wenn man jemanden unter die Fittiche genommen hat. Wir gucken mal den Paulus an, der sagt, boah, mit Markus kannst du gar nichts anfangen. Später wird das dann besser. Und mit Timotheus war es mega gut. Das darf sein. Und dann darf man sich sagen, okay, wir passen scheinbar nicht zusammen. Aber ich wünsche dir alles Gute, ich bete weiter für dich. Ich weiß, das erste Mädchen, das mich angesprochen hatte, die war 16 und Gemeindekind, ich war 22, frisch im Glauben und so völlig kompromisslos und on fire. Das hat nicht wirklich gut funktioniert, weil das, was ich ihr gesagt habe, war ihr einfach zu eng. War dann halt so. Jetzt würde ich es anders machen, aber trotzdem war es für uns beide eine lohnenswerte Sache. Und manchmal ist das auch frustrierend oder verletzend, wenn man sich investiert und dann sieht, dass die Kinder und Jugendlichen vielleicht mal ganz andere Entscheidungen treffen, wo man denkt, wie kann man das nur machen? Wir haben dir doch gut erklärt, warum es nicht so ist. Und trotzdem probieren sie dann Sachen aus. Auch dann ist das so. Und dann müssen wir uns einfach neu Gott hingeben und bitten, dass er uns heilt und dass wir wieder frei werden und neue Wege gehen können. Aber das gehört zum Erwachsenwerden dazu, dass die Jugendlichen, die Kinder und Jugendlichen ihren eigenen Weg und ihren eigenen Glauben entdecken. Und bei all dem, was wir jetzt herausgefordert sind, es gibt noch eine andere Sache, nämlich wir dürfen es genießen. Denn es liegt nicht an uns. Die Umgebung dort im Tempel bei Samuel, oder nicht im Tempel, aber da im Heiligtum, in dem Zelt der Begegnung, die war nicht ideal, aber Gott war treu. Gott hat schon längst gewirkt, als das alles angefangen hat. Gott ist fähig, seine Kinder zu bewahren und ihnen zu begegnen, sodass sie es verstehen. Und seit ich die Jugend geleitet habe vor Johnny und auch jetzt bei Bam, ist mir das Entscheidende. Gott liebt die Kinder viel mehr, als wir das tun. Und Gott klingt sich schon längst bei den Kindern ein. Und wir müssen nur noch entdecken, wo ist er denn gerade am Wirken, und uns da einklinken und mitmachen. Es hängt nicht alles an uns. Und das dürfte uns entspannen, dass wenn wir die Kinder und Jugendlichen begleiten, beten, dass wir dann aber wissen, sie sind in Gottes Hände. Aber er lädt uns ein, uns einzuklinken. Und es ist für beide Seiten ein Gewinn. Es ist ein Privileg, es ist eine Herausforderung und es ist ein Segen. Und ein letzter Gedanke. Ihr seht hier, und vielleicht habt ihr es auch schon gedacht, das ist ja gar keine Brücke. Das ist ein Aquädukt. Diese doppelte Brücke, das Aquädukt, diente eigentlich zur Wasserversorgung der Menschen früher, denn es gab ja noch keine Wasserrohre. Im geistlichen Sinne dient diese Brücke, die wir bauen, zur Versorgung mit geistlichem Wasser des Lebens. Und es ist ein Geschenk, dass wir uns beteiligen dürfen, aber es ist was, was wir bauen, was Ewigkeitswert hat für die Kinder und Jugendlichen. Und deswegen ist es mir ein Anliegen und es ist erst recht Gott ein Anliegen, dass wir da immer wieder neu uns einklinken, wo wir merken, da macht Gott eine Tür auf und wir haben die Möglichkeit, ein Kind zu segnen, das in unserem Leben ist. Was Eli von Gott bekommt durch Samuel, das hören wir jetzt vom Pastor Kastenbuck.
Vielen Dank, Tatjana. Sehr starkes Bild von der Brücke, der geistlichen Versorgung und der gesprengten Brücke da bei Lüdenscheid. Die einen oder anderen haben das bestimmt mitbekommen. Ein sehr starkes prophetisches Bild. Ich empfinde das, da werde ich noch mal mehr drüber brüten. Wir schauen uns jetzt mal die nächsten Verse an. Wie ging denn die Geschichte weiter? Und ich muss sagen, der Eli, scherzhaft sagen wir ja manchmal, jeder ist zu etwas gut und vielleicht als ein abschreckendes Beispiel. Das ist Eli definitiv. Was für eine Tragödie, sein Leben ist echt eine Tragödie. Super traurig, aber die Bibel ist uns ja gegeben, damit wir lernen von dem, was die Schrift sagt. Von guten Vorbildern und auch von schlechten Vorbildern können wir immer viel lernen. Hier geht es also so weiter. Da sprach der Herr zu Samuel. Also jetzt war er ein bisschen eintrainiert und er wusste, das ist nicht mehr der Eli, der da spricht, sondern das ist jetzt Gott, der spricht. Und der Herr sagt zu Samuel, ich werde in Israel etwas tun, das schmerzvoll sein wird für jeden, der davon hört. Früher hat man gesagt, es gellt in den Ohren. Aber ich muss sagen, das ist selbst mir nicht mehr vertraut, obwohl ich auch schon älter bin. Was gemeint ist, wenn es in den Ohren gellt, dass etwas sehr Schmerzvolles gesagt wird, wenn man das hört. Also Samuel, ein junger, ganz, ganz junger Prophet hier, bekommt also eine ganz krasse Ansage. An jenem Tag werde ich alle meine Ankündigungen gegen Eli und seine Familie wahrmachen. Ich habe ihm vorausgesagt, dass ich seine Familie für immer richten will, weil seine Söhne Gott verachtet haben und er ihnen nicht gewehrt hat. Wer das weiterliest, stellt fest, dass die beiden Söhne von Gott gerichtet werden, dass sie sterben und dass auch Eli stirbt per Genickbruch. Also wirklich krass. Und wer vielleicht immer noch denkt, die Bibel ist langweilig, nein, das ist die Bibel überhaupt nicht. Es ist wirklich eines der spannendsten Bücher, weil sie ist nicht einfach ein Heldenepos, wo lauter tolle Leute sind, die alle toll sind, sondern es ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und es gibt wirklich begeisternde Geschichten wie David und Goliath, da können wir alle so voll mitgehen. Ich will auch David sein und den Riesen besiegen. Wow, ja, sowas ist in der Bibel drin, aber es gibt eben auch deutliche Warnungen. Als Hintergrund, der Eli, das haben wir ja schon gehört, der war Priester. Und als Priester so im Haus Gottes war es ja natürlich seine Aufgabe, Gott zu dienen. Und vielleicht die wichtigste Aufgabe für einen Priester ist, Gott wirklich zu kennen, vertraut zu sein damit, dass Gott spricht. Eben nicht nur die alten geschriebenen Dinge, die einem überliefert sind, abzuspeichern, vielleicht ganz viel Bibelwissen, ich gewinne bei jedem Bibelquiz, sondern das Entscheidende ist eigentlich, eine persönliche Beziehung zu Gott zu haben, weil unser Gott ist so und wie großartig ist das? Unser Gott will eine persönliche Beziehung zu jedem von uns und das äußert sich darin, dass er zu uns spricht, dass wir seine Stimme hören und um es vielleicht direkt zu sagen, ich habe noch nie die hörbare, physikalische Stimme Gottes gehört. Die Stimme Gottes hören steht auch für, ich bin vertraut mit Gott. Manchmal bedeutet Gott zu hören, einfach einen tiefen Frieden zu erhalten über eine Sache, die mich stresst. Oder eine gewisse Freude für etwas zu spüren, wo ich merke, okay, diesen Weg sollst du gehen, weil hier ist die Freude Gottes drauf. Also Gottes Stimme hören bedeutet nicht, dass wir ständig hören, was er sagt, dass wir gar eine physikalische Stimme hören. Das kann passieren, das ist aber sehr, 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 sehr selten. Die Stimme Gottes hören heißt einfach vertraut zu werden mit diesem Gott. Eine Person, die uns liebt, der uns lenkt und leitet und dass das Wort Gottes eben mehr ist als Buchstaben gedruckt hier, sondern dass Gott durch sein Wort zu unserem Herzen spricht und wir eine vertraute Beziehung zu ihm aufbauen. Und das war eigentlich das Vorrecht von Eli, ein Priester damals war gesalbt mit dem Heiligen Geist. Und die erste und wichtigste Aufgabe, die er hatte, war diese Beziehung mit Gott zu pflegen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, naja, was hat das mit mir zu tun? Ich bin weder im Alten Testament noch ein Priester. Möchte ich dir sagen, ja stimmt, du bist nicht im Alten Testament, du bist im Neuen Testament, im Neuen Bund. Aber wenn du gläubig bist, möchte ich dir sagen, du bist ein Priester. Petrus hat es ausgeführt in seinem Brief, da und dort. Wir alle sind Priester Gottes. Könige und Priester sind wir. Und das wird uns da zugeschrieben, wenn du gerade sagst, das ist mir ein bisschen hoch und kompliziert, können wir beim Kaffee noch drüber reden, ist nicht mein Thema heute, aber wir sind ja alle mit im Boot. Unsere wichtigste Aufgabe, die wir gläubig sind, ist, dass wir eine vertrauensvolle Beziehung mit Gott leben und dass wir lernen, seine Stimme zu erkennen. Und dann ist es eben unsere Aufgabe, nicht uns selbst zu genügen, sondern das weiterzugeben, das zu vermitteln, wie Tatjana das sehr schön ausgeführt hat. Dass wir, wenn wir leibliche Kinder haben, dass wir genau das unseren Kindern vermitteln. Gott ist lebendig. Und ja, es ist gut, wenn sie Bibelwissen sammeln, aber ich möchte mal sagen, ganz, ganz wichtig in dem Ganzen ist, dass sie selbst eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Das ist das A und O. Und das bedeutet es auch, gläubig zu sein. Es gibt Menschen, die haben den Kopf voll mit Bibel, aber sie kennen Gott gar nicht. Und wie tragisch ist das? Bei Eli war das also verloren gegangen, war nur noch ganz schwach da, ein bisschen war es ja dann da und so hat Samuel dann so seine Hinweise bekommen, auf Gott zu hören. Und Eli ist einfach, das Ganze ist so Katastrophe und man kann sich natürlich jetzt fragen, wie kann das denn sein, dass Gott richtet? Wie kann das denn sein, dass Gott zulässt, dass der Eli mit einem Genickbruch stirbt? Wie kann das sein, dass er die Söhne von Eli richtet? Das ist uns sehr fremd, weil in unserer Zeit die Prägung ist Gott ist lieber. Und das ist der liebevolle Vater und er versorgt dich. Und wisst ihr was, das ist alles richtig. Aber wir haben gerade von dem erwachsenen Glauben hier gelesen. Es gibt einen kindlichen Glauben und das ist auch oft die wichtigste erste Botschaft und das muss tief drin sein. Aber dann müssen wir eben auch lernen, dass Gott manchmal ein fremdes Werk tut. So hat der Prophet Jesaja das mal ausgedrückt. Wenn Gott Gericht ausübt, dann tut er ein fremdes Werk. Warum ein fremdes Werk? Ja, weil er das echt nicht gerne macht. Das ist ihm fremd. Sein Wesen ist ermutigen, ist aufbauen, ist Freude. Hey, wir feiern zusammen. Hey, toll, dass du da bist. Ich liebe dich. Und das ist alles wahr und das gilt immer. Aber es gibt Zeiten, wo Gott richtet, wo er Dinge stoppt und manchmal sehr dramatisch. Menschen sterben. Also nicht jeder, der stirbt, ist gerade hier von Gott gerichtet. Ne? Nicht falsch jetzt abspeichern. Aber in der Tat richtet Gott. Warum richtet denn Gott, wenn er doch Liebe ist? Wie passt das denn zusammen? Der Grund, warum Gott richtet, ist, dass Gott in seiner Weisheit erkennt, wenn Böses sich ausbreitet und in ihm ist einfach ein ganz, ganz riesen Schmerz, eine Wehklage, ein Wehgeschrei. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Weil, wenn das Böse sich ausbreitet, leiden immer auch Menschen. Seine Geschöpfe leiden. Und Gott in seiner Weisheit legt irgendwann fest, und da ist er allein der Herr, und das können wir wahrscheinlich nicht verstehen, wir können das eigentlich nur sehen, Gott macht es, dann war es jetzt richtig, dass Gott richtet. Er richtet, um das Böse einzudämmen, damit das Böse nicht ungehindert immer noch weiter um sich greift. Tatjana hat schön ausgemalt, was damals los war in Israel. Super traurig, eine finstere Zeit. Da, wo man das Wort Gottes hören sollte, da, wo man Menschen erlebt, die Gott feiern und die ihm ergeben sind und die gerecht leben, das war nicht da. Es war super dunkel, die Leute haben nicht nach Gott gefragt, sie haben ihn nicht gesucht. Und wenn er gesprochen hat, dann haben sie es negiert. Die Söhne von Eli, das war Katastrophe. Tatjana hat es gesagt, das Opferfleisch, ja das Beste für uns. Und die Leute waren irritiert, das waren ja eigentlich die Vorbilder, das waren ja die, die in der Rolle waren, die Aufgabe hatten, die Vorbilder zu sein, wie man mit Gott lebt, wie man Gott ehrt und wie man Gott feiert und wie Gott Nummer eins ist. Aber das war bei den Söhnen gar nicht. Und was hat das mit Eli zu tun? Eli hat das nicht gewehrt. Er hat es nicht gestoppt. Es hat wahrscheinlich Phasen gegeben, wo sie noch jünger waren, wo sie kleiner waren, wo Eli einfach in eine Passivität gerutscht ist. Er hat es bestimmt irgendwie wahrgenommen, was ist mit meinen Söhnen los? Und es hat Zeitpunkte gegeben, so interpretiere ich das, wo es Elis Aufgabe gewesen wäre, als Vater zu sagen, nein, das ist falsch. Das ist schlecht. Das gefällt Gott nicht. Und wir sind in einer Zeit, auch in einer sehr, sehr dunklen Zeit, geistlich. Ich weiß nicht, ob du das so wahrnimmst. Für uns ziemlich schwer, weil wir so einen Wohlstand haben. Aber wir leben in einer unglaublich finsteren, geistlichen Zeit. Die Leute können rechts und links nicht mehr unterscheiden. Also geistlich gesehen. Es ist so dunkel. Und deswegen brauchen wir Menschen, die wieder Gott hören und die das ernst nehmen und wie Tatjana schön gesagt hat, die erkennen, dass Gottes höchstes Ziel nicht ist, dass es mir immer nur gut geht und mir irgendwie die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen und dass Gott einen anderen Plan in meinem Leben hat. Er versorgt mich, er ist gut, er schenkt mir Freude, ich darf ihn feiern, aber manchmal ist auch Krise und Herausforderung und Ablehnung und Krankheit und all das ist da, all das ist auf diesem gefallenen Planeten vorhanden. Und Gott hat einen anderen Plan mit mir, nämlich, dass ich reife im Glauben. Und wie Tatjana schön gesagt hat, dass Leute vielleicht sehen können, oh, der Carsten ist in der Krise, wie geht der da durch? Oh, der vertraut immer noch Gott. Und dann, ja, danke Gott, das hast du geschenkt. Ich darf dir immer noch glauben, mein Vertrauen ist wieder aufgebaut worden von dir. Danke, Herr. Wir brauchen solche Menschen, wir brauchen Vorbilder. Unsere Gesellschaft geht so den Bach runter. Wir brauchen gute Charaktere, wir brauchen Menschen, die ehrlich sind, die nicht in erster Linie an sich denken. Weil wie wäre das, wenn wir solche Richter, Politiker, Polizisten, Feuerwehrleute, Ärzte und so in großer Zahl hätten? Es gibt sie, aber ich finde, das nimmt irgendwie ab. Was können wir denn tun? Ja, wir können sagen, früher war alles besser. Nee, das ist nicht so der Weg, ne? Das ist nur so ein Jammern. Lasst uns doch sagen, ich will lernen von geistlichen Vorbildern. Ich will lernen von meinen Eltern, wenn ich noch welche habe und die geistlich sind. Und andersrum, ich will mich investieren in die, die jünger sind im Glauben. Ich will mich investieren, ich will so eine Brücke sein. Ich will, dass das Wasser des Lebens, was in mir ist, Jesus, ich will, dass es hinfließt zu den anderen, die es brauchen, die von mir lernen können. Vielleicht durch meine Worte, wenn sie die hören wollen. Aber hoffentlich durch mein Leben, dass ich ein Vorbild bin. Und ein Vorbild heißt nicht zu sagen, ja, ich mache immer alles richtig. Nein, ein Vorbild bedeutet eben auch, sorry, das habe ich falsch gemacht. sich zu entschuldigen, von eigenen Schwächen zu reden, zu sagen, das habe ich nicht gut gemacht. Weil es geht nicht darum, dass wir der Messias sind, sondern wir haben einen Messias und das ist Jesus. Und dass wir auf den hinweisen. Ihr Lieben, ich glaube, das ist unsere Verantwortung und das ist auch unsere Chance. Wenn diese Zeit so dunkel ist und so finster ist und wenn wir uns mal ausmalen, also ich sage mal ganz ehrlich, manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, ja gut, ich bin jetzt noch 20, 30 Jahre hier, höchstwahrscheinlich mal so grob geschätzt nach Lebenserwartungsstatistiken. Also von daher, die Gesellschaft wird immer schlimmer, es wird immer dunkler, naja, aber in 20, 30 Jahren bin ich im Himmel, dann geht mich das ja alles nichts mehr an. Keine gute Einstellung, gar keine gute Einstellung. Und dann fällt mir ein, ich habe Kinder. Dann fällt mir ein, ich habe eine Enkeltochter. Und dann denke ich, in was für einer Gesellschaft werden die denn leben? Ich meine, die sind wahrscheinlich dann noch länger hier, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Aber in was für einer Gesellschaft werden die denn leben? Und dann merke ich, hey, sei doch nicht so egoistisch, ob es dir denn gut geht, sondern investiere dich in die Menschen, die da sind, in die jungen Leute, die dir zuhören wollen, in die Seelsorge an Menschen, die sagen, sie vertrauen mir, sie wollen sich helfen lassen. Und lebe ein Leben, das vorbildlich ist. Und sei bereit, segne Leute, bete für Leute. Ich glaube, das gefällt Gott und ich kann euch sagen, da und dort tue ich das ja auch schon. Es ist sehr beglückend, es ist sehr sinnstiftend. Es macht irgendwie mehr glücklich als ein neues Handy, wo wir in unserer Gesellschaft ja ständig zugeballert werden. Wir werden immer als Konsumenten geprägt. Und ihr versteht mich bitte richtig, man kann sich auch über ein neues Handy freuen, aber das ist nicht das tiefste Glück. Das tiefste Glück ist es, sich in Menschen zu investieren. In die Beziehung zu Gott mich investieren und in die Beziehung mit Menschen mich investieren. Menschen sind spannend, Menschen sind aufregend, ein herrliches Leben, das zu tun. Und das ist eigentlich unser Appell hier heute. Gott richtet. Und ich weiß nicht, ob du oder ich, ob wir das so drastisch erleben werden, dass ein Mensch, den wir kennen, von Gott gerichtet wird. Übrigens, das ist nicht nur Altes Testament. Die Bibelleser unter uns kennen Apostelgeschichte 5, Hananias und Sapphira, da ist es auch passiert. Gott richtet. Warum tut er das? Er liebt doch die Menschen. Ja, aber er will das Böse eindämmen und er weiß, wann das einzudämmen ist, weil wenn es nicht eingedämmt wird, wird es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Er hat das Volk Gottes erneuert damals durch den Samuel, den er geschenkt hat. Und dann gab es eine Erneuerung im Volk Gottes. Und was bedeutet das? Das bedeutet so viel Segen. Nicht nur, dass Gott wieder gefeiert wird, sondern auch, dass das Leben der Menschen besser wird, weil es wieder Liebe gibt und weil es Klarheit gibt und weil das Böse erkannt wird und weil man sich gegen das Böse entscheidet und eine Gesellschaft heranwächst, die gesund ist. Und deswegen stoppt Gott von Zeit zu Zeit in temporären Gerichten das Böse. Es ist auch seine Liebe, dass er das tut. Ob Eli in die Hölle gekommen ist, steht dann nicht. Ob Hananias und Sapphira in die Hölle gekommen sind, steht dann nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich sag nicht, wo die jetzt sind. Ich weiß es nicht. Nur es gibt temporäre Gerichte, wo Gott etwas stoppt. Das heißt aber nicht, dass die Leute direkt alle ihr ewiges Leben für immer verloren haben. Das wissen wir nicht. Aber Gott stoppt. Und das ist gut so. Das ist so gut so. Ich weiß nicht, ob du den Satz glauben kannst von mir, aber ich freue mich, wenn das große Gericht Gottes kommt. Ich freue mich, wenn das große Gericht Gottes kommt. Weil das ist, worauf die Menschheit zuläuft. Ist nicht populär, das zu predigen, aber mir wird es immer wichtiger und immer größer. Warum? Weil du die Menschen hasst? Nein, gar nicht. Weil ich das Böse hasse. Weil das Böse so furchtbar ist. Weil es Menschen zerstört. Weil die Sünde schlimm ist. Weil sie Menschen zerstört, weil sie Beziehungen zerstört, weil Menschen abhängig werden, weil Menschen nach den falschen Sachen hinterherlaufen, weil Ehen zerstört werden durch Sünde, weil Kinder zerstört werden durch Sünde, weil es ist ja nicht mehr so schwer, das zu sagen, oder? Weil man muss ja nur, brauchst nur 5 Minuten Nachrichten hören und du siehst, wie schlimm das alles ist. Deswegen freue ich mich auf das Gericht Gottes, weil das Gericht Gottes tut Gott aus Liebe, um das Böse zu stoppen. Das ist das Gericht. Das heißt, jeder wird gerichtet für das Böse, das er getan hat und tut. Wie kann ich das predigen? Ja, klar, weil ich ja vollkommen bin und noch nie was Böses getan habe. Nee, natürlich nicht. Aber ich kann das predigen, weil ich Jesus kenne. Weil Jesus mir meine Schuld vergeben hat. Weil er mein Herz sieht. Und weil er dir auch die Schuld vergibt. Deswegen können wir uns freuen auf diesen Tag, wenn Jesus wiederkommt und wenn das Böse endlich vorbei ist. Kein Leid mehr. Keine Ungerechtigkeit mehr. Wie viel Ungerechtigkeit ist auf unserer Welt? Gott wird das beenden. Das ist unsere Freude. Das ist das Gericht Gottes. Das Gericht Gottes, das Gericht über das Böse. Und wenn wir sagen, und wir feiern gleich das Abendmahl, Herr, vergib mir meine Schuld von ganzem Herzen, dann ist uns die Schuld vergeben. Und dann ist der Gerichtstag für uns Hochzeitstag. Dann feiern wir Hochzeit mit unserem Bräutigam Jesus. Darauf läuft die Menschheit zu. Und das ist ganz eng beieinander. Für die einen das Gericht, die Verdammnis, weil sie immer und immer wieder gesagt haben, Gottes Stimme interessiert mich nicht. Und das ist eine ernste Warnung. Und die Warnung ist auch in dem Text. Eli wurde gewarnt. Eli hat seine Söhne höher gesetzt als Gott. Kannst du in Kapitel 2 nachlesen, 1. Samuel 2. Er hat seine Söhne höher gesetzt als Gott. Und so hatte er auch keine Unterscheidung und keine Kraft, seine Söhne zu ermahnen. Und so nahm das Unheil seinen Lauf. Und auch das ist mir sehr auf dem Herzen. Ich selbst habe 4 Kinder und ich liebe sie, aber es war immer wichtig, dass meine Kinder nicht mein Gott sind, sondern Gott ist mein Gott und meine Kinder sind darunter. Jetzt überlegt mal, wie unsere Gesellschaft läuft. Wie oft sind die Kinder Gott? Ja, die sind auch nicht Gott, oder? Ja, aber die sind immer Nummer 1. Mein Kind ist Nummer 1. Sorry, dass ich dich mal ein bisschen aufstöre gerade, aber wenn du gläubig bist, darf dein Kind nicht Nummer 1 sein, weil Gott ist Nummer 1. Gott muss Nummer 1 sein. Und wenn Gott nicht Nummer 1 ist, frage ich mich, ob du überhaupt Christ bist, weil das ist die Definition von Christsein. Und seht ihr, wie schief unsere Gesellschaft ist? Ja, hat der Pastor da gerade gesagt, dass er seine Kinder nicht liebt? Habe ich überhaupt nicht gesagt. Aber wenn Gott nicht in der Mitte ist, wenn er nicht das Zentrum ist, ist alles schief. Und das ist unsere Gesellschaft, das ist unsere Welt, alles ist schief. Weil Gott nicht Nummer 1 ist. Das war das Problem von Eli. Gott hat ihm gesagt, du musst den Bösen jetzt mal wehren, das geht doch nicht. Und er hat es nicht gemacht. Also ich lege gerade ein bisschen was rein in die Schrift, so wörtlich steht es da nicht. Aber so ähnlich wird es abgelaufen sein. Eli hatte ja erst eine Chance. Gott kommt ja nicht und richtet so aus dem Nichts so plötzlich, so wusch. Nein, 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 er warnt doch vorher, er sagt doch vorher was. Und kennen wir das vielleicht auch? Da gibt es was, das ist nicht gut und du wirst dahin versucht. Und Gott warnt doch erstmal, er wirbt um dein Herz. Und er sagt, lass das sein, lass dir helfen, lass mal für dich beten. Demütige dich mal und nimm mal Hilfe in Anspruch. Und was Gott uns alles so vorher sagt, er liebt es nicht zu richten. Es ist ein fremdes Werk für ihn, aber er tut es, weil sonst das Böse wie Unkraut weiter wuchert und immer noch mehr kaputt macht. Von Seelen, die zerstört werden, von Kindern oder verlassenen Ehepartnern oder betrogenen Nachbarn oder. Deswegen richtet Gott. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann feiern wir das Gericht Gottes. Und das können wir wirklich nur aushalten, wenn wir sagen, ich habe einen Anwalt, das ist nämlich Jesus. Und er ist auch der Richter, aber er ist auch mein Anwalt und er hat sogar meine Schuld bezahlt. Deswegen danke Jesus. Und darum geht es. Danke Jesus. Und so können wir dann frei und fröhlich leben. Ich möchte wirklich darum werben, ihr Lieben, wenn ihr selbst Kinder habt, wehrt dem Bösen im Leben eurer Kinder. Wir haben gehört, ab Pubertät und noch älter irgendwann, ja, dann kannst du nur noch Rat geben. Aber wenn sie klein sind, ist deine Aufgabe umso größer. Schütz deine Kinder vor dem Bösen. Aber auch positiv. Erzähl von deinem Leben mit Jesus. Betet zusammen. Hört mal zusammen die Stimme Gottes. Also ich will mich gar nicht rühmen. Ich sehe so viele Defizite, wie ich meine Kinder geprägt und erzogen habe. Da hätte ich vieles ehrlich besser machen können. Aber ich erinnere mich gerade an solche Zeiten, die so herrlich waren, wo wir zusammen Gott gesucht haben und wo durch unsere kleine Tochter damals, war noch so Grundschule oder noch jünger, auf einmal sie einen Bibelvers zitiert, das war prophetisch für mich und die Familie. Wow, ich kann da nur ermutigen, es ist spannend und es ist schön. Geben wir unser Leben hin, indem wir entweder uns geistliche Eltern suchen, von ihnen lernen oder eben selber geistliche Eltern sind für andere. Und dann gibt es vielleicht nochmal eine Reformation in Deutschland und dann wird es vielleicht nochmal besser. Wir brauchen dringend die Hilfe Gottes und wir müssen sein Wort ernst nehmen. Amen. Amen.